Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Mindful Running Coach und High-Performance-Läuferin, kann man nicht anders sagen, Hanna Tempelhagen ist heute im Gespräch. Und ich bin auf Hanna gekommen, weil eine ganz liebe, treue Zuhörerin Linda, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an dich, mich auf das Thema achtsames Laufen hingewiesen hat. Sie meinte, Mensch, das wäre doch vielleicht mal eine interessante Person, die du mal in den Podcast einladen kannst. Und das finde ich immer am tollsten, wenn ihr mir einfach eure Tipps, Ideen mal zukommen lasst per WhatsApp, Audio oder Textnachricht oder per E-Mail und einfach ein paar Vorschläge mir präsentiert von Menschen, die ihr gerne mal im Podcast hören wollt. Und so ist also das Gespräch mit Hanna zustande gekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, liebe Linda. Es geht wirklich um sehr tiefgründige Themen hier, um Vater-Tochter-Beziehungen, zerplatzte Olympiaträume, um Essstörungen, ganz konkret Bulimie und Anorexie. Hanna sagt selbst, dass sie sonst nicht so offen über diese Thematik spricht und es ist irgendwie alles in diesem sehr intimen fast schon Gespräch rausgekommen. Ich war auch selber an manchen Stellen sehr perplex und sehr berührt, auch wenn ich selbst nicht von einer Essstörung betroffen bin oder war, ging mir das dennoch unter die Haut, weil ich einfach verstanden habe, es kann jeden und jede treffen. Man ist davor nicht gefeit, in so eine Spirale zu kommen. Ob das aus der Kindheit geprägte Themen mit den Eltern sind, wie jetzt in dem Fall auch Vaterthemen, nicht genügen, nicht gut genug sein, heranreichen wollen an die Erwartungen des Vaters. Ganz oft in Vater-Tochter-Beziehungen beobachte ich das. Und dann natürlich auch von Kommentare von Menschen im Umfeld, die einen dann in sowas reinreiten können. Und Hannas Geschichte ist insofern sehr besonders, weil es ihr gelungen ist, sich zu heilen und erst über diese Krankheit, über diese Störung zum achtsamen Laufen gekommen ist und sich jetzt anders nährt. Und das sind also sehr, sehr, sehr tiefgründige Themen. Ihr merkt schon, es fällt mir sehr schwer, das alles auf einen Punkt zu bringen. Ich kann euch nur empfehlen, hört euch die ganze Geschichte an. Es ist wirklich ein roter Faden von der ersten Hälfte in die zweite Hälfte nachzuvollziehen. Wir sprechen auch über leistungsorientierten Sport. Hanna ist eine exzellente Marathonläuferin mit einer Bestzeit von 2 Stunden 47. Sie trainiert auf einem sehr hohen Level. Mit Anfang 40 ist sie ja auch in einer Altersklasse. Da haben wir auch beide ein bisschen drüber gesprochen und geschmunzelt, wo es gar nicht mehr so leicht ist, sich zu motivieren, dem Körper einiges abzuverlangen. Auch darüber sprechen wir, über Motivation. Und dann im Nachgang an das Gespräch, als ich dann schon die Taste der Aufnahme ausgeschaltet hatte, hat sie mich nochmal gebeten, das vielleicht auch mit reinzunehmen, was ich an dieser Stelle gerne machen möchte. Und zwar gibt es immer wieder Momente, wo sie in alte Denkmuster zurückfällt. Und dieses Achtsamkeitstraining, das achtsame Laufen und auch andere Praktiken, die sie in ihre Routine einbaut, helfen ihr dabei, immer wieder diese Denkmuster zu erkennen. Und sie hat auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, sich von dieser Identität dieser Denkmuster zu befreien. Und das ist aber keine leichte Aufgabe. Also es begleitet einen immer wieder und dass das einfach auch dazugehört. Und dass man nicht der Gedanke ist, also sich versucht wirklich frei zu machen, davon zu denken, ich bin jetzt dieser Gedanke. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wirr an, aber ich denke, wenn ihr Hanna aufmerksam zuhört, versteht ihr, was sie damit meint. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören, vielleicht eher ratsam auf einem längeren Spaziergang oder vielleicht eine Autofahrt. Es geht wirklich unter die Haut und lasst mich doch gerne wissen, was ihr über dieses Gespräch denkt. Teilt diese Folge mit Bekannten, Freunden, Laufkollegen, wem auch immer. Und hinterlasst auch gerne eine schöne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes für diesen Podcast oder ein Herzchen, glaube ich, ist es auf Spotify. Ich freue mich auch sonst über Feedback. Denkt auch bitte dran, in den Shownotes vorbeizuschauen. Dort findet ihr nochmal alle Informationen zu Hanna. Und jetzt geht's direkt ins Gespräch. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hanna Tempelhagen. Sehr schön, dass du zugeschaltet bist aus dem hohen Norden in Deutschland. Ich hocke hier in der Hitze Tunesiens an einem Montagnachmittag. Wir haben letzte Woche schon mal einen Versuch gestartet, abgebrochen wegen schlechtem Internet, aber heute scheint es gut zu sein. Also herzlich willkommen nochmal.
Ja, danke, liebe Anna. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und dass wir uns so doch recht spontan kennengelernt haben und auf eine Anfrage und habe mich total gefreut und weil es mich halt immer wieder auch mir persönlich auch immer eine Freude bereitet, über mein Herzensthema auch zu sprechen und andere da mitzunehmen, auch von den Erfahrungen her einfach weiterzugeben. Es liegt mir einfach am Herzen. Von daher freue ich mich total.
Ja,
ich bin gespannt, was du an Mitfragen mitgebracht hast.
Wir fangen ja immer erst damit an, dass wir erstmal schauen, wie ist jemand überhaupt zum Laufen gekommen? Was ist denn so dein Weg ins Laufen? Wie und wann bist du zum Laufen gekommen?
Gute Frage. Mein Weg zum Laufen oder ins Laufen hat eigentlich schon sehr früh angefangen. Mein Vater ist gelaufen und jeder, der mich dazu fragt, ist eigentlich mein Vater, der ist gelaufen, eigentlich mal seinen Mittagslauf gemacht und auch so an den Wochenenden. Und da war einfach der Wunsch, hey, ich will gerne mitlaufen und mitlaufen können, einfach von dem Wunsch heraus, Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Weil um ehrlich zu sein, das ist es so, dass er halt doch auch immer sehr mit sich selbst beschäftigt war und so als Tochter war da wirklich schon so, würde gerne einfach mehr Zeit mit meinem Vater haben. Und da war dann halt der Weg über den Sport und dann insbesondere das Laufen. Also habe ich dann begonnen, auch laufen zu gehen. Es waren noch ein paar Versuche, mal mitzulaufen, aber die sind dann kläglich gescheitert.
Nach wie vielen Kilometern?
Bin ich dann zurückgegangen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube schon, die ersten Meter, dann war dann irgendwie die Straße dann zu Ende. Was ging bei uns vom alten Haus her immer so ein Weg runter. Und ich glaube, dann am unten am Weg war dann schon Feierabend, beziehungsweise ich glaube, mein Vater hat die Geduld verloren.
Ja. Offensichtlich bist du ja dran geblieben, weil ein paar Jahrzehnte später läufst du immer noch. Ja, wie führte denn dann nach diesen ersten Laufversuchen mit deinem Vater, die so ein bisschen gescheitert sind, dann trotzdem der Weg ins Laufen, dass du da Feuer gefangen hattest?
Ich habe immer schon inspiriert dann eben durch meinen Vater, habe ich dann auch schon so in der Grundschule gab es damals ja noch die Bundesjugendspiele und es hat einfach mega Bock gemacht, gegen die Jungs zu laufen und die dann auch tatsächlich abzuziehen. Es gab dann auch damals schon die 800-Meter-Runde, zwei Runden im Stadion und hat echt Spaß gemacht, da auch schnell zu laufen. Und das war dann so, dass ich mich dann irgendwann, bin auf einem Dorf groß geworden und bin dann in einen Leichtathletikverein gewechselt oder überhaupt dahin gegangen, nachdem ich aufs Gymnasium gekommen bin. Also mit dem Wechsel von der Grundschule auf die höhere Schule, dann war es halt möglich, einfach so von den Transportmöglichkeiten, Fahrmöglichkeiten, konnte ich dann halt im Verein trainieren und da habe ich halt dann Leichtathletik gemacht, was man da so macht, wobei sich das inzwischen ja ein bisschen verändert hat. Dann halt Dreikampf, ne? Also erstmal so 50 Meter und dann so Ballwurf und Weitsprung. Dann kam dann später halt eben so Sachen wie, also ich will jetzt hier nicht vom Regen in die Traufe kommen, aber es war so der typische Kinderleichtathletik. Und dann gab es eben auch eine Phase, als ich eben halt, weil ich letztens noch mit meiner Mutter drüber gesprochen habe, so, dass ich einfach dann auch unbedingt also den Traum hatte tatsächlich, so, hey, ich möchte auch 800 Meter, mir total diese zwei Runden ins Stadion zu laufen, das hat mir echt Spaß gemacht, weil ich es Da war dann so auch der Wunsch, hey, irgendwann möchte ich in Olympia laufen. Ich möchte dahin. Ich habe das auch im Fernsehen geguckt und fand das, ja, fand es einfach beeindruckend. Ja, und das war dann so die Zeit, wo ich dann ja eigentlich immer den Wunsch hatte, noch so längere Distanz, also länger in Anführungszeichen Langsprint zu laufen, ne? Also Mittelstrecke, aber ist ja so, dass man in der Entwicklung eigentlich erstmal so den gesamten Körper entwickelt, also alles mitmachen muss, auch wenn man eigentlich, also alles heißt Speer, Kugel, Hochsprung und diese Dinge. Insbesondere die Wurfdisziplinen oder die Stoßdisziplinen haben mir gar keinen Spaß gemacht.
Hattest du da auch Rekorde mit der
Und
Kugel, so 3 Meter, 4 Meter vielleicht?
ach, das ging noch. Also es ging noch. Also so schlecht in Anführungszeichen. Es hat immer noch so gereicht, um mich eigentlich in so einen Dreikampf auf die ersten drei Plätze, auf den dritten Platz zu heben. Aber das war dann halt eigentlich Sprintsprung war immer ziemlich gut und dann kam halt diese Wurfdisziplin oder Stoßdisziplin und ja, kann mich da jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, aber das war halt so eine Phase, wo ich eigentlich keinen Bock darauf hatte und dann ja, dann ist es halt so, ja, ich musste halt mitmachen und eigentlich wäre ich lieber einfach nur gelaufen. So, dieses hat einfach Spaß gemacht. Dann kam aber auch hinzu, das muss ich, sag ich auch sehr, sehr, da spreche ich halt offen drüber, die Phase 12, 13, Pubertier, also so in die Pubertät kommen, dass ich halt schon eher vom Typ her so eine Sprinter beziehungsweise einen den sehr athletischen Körper hatte und in der Phase eher auch so ein bisschen mobblig war. Und es gab auch Gehänsel in der Schule, auch so, ne, die ein oder anderen Sportlehrenden, die da immer wieder auch, das heißt, also blöde Kommentare gefallen sind. Und ich habe dann angefangen, da ging es dann eigentlich eher so richtig an, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ein bisschen mehr laufen. Und das dem mehr Laufen und dem weniger Essen kam eine Entwicklung in eine Essstörung hinein, die dann dazu geführt hat, dass ich halt irgendwann mit Anfang 16, 17, ne, mit 17 aufhören musste. Also konnte dann einfach keinen Leistungssport mehr machen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dem leistungsorientierten Sport erstmal den Rücken gedreht habe, ne? Einfach davon losgelassen habe. Und damit auch letztendlich aus dem Traum, ne, den ich da hatte, also ich habe das als Kind mehrfach gesagt, hey, ich möchte Olympia, ich möchte auch im Stadion laufen und bin da so Runden gelaufen. Ich rede da ziemlich offen drüber. Also müsste man eigentlich so Warning sagen, hey, Achtung, wer jetzt zuhört. Ich rede da offen drüber, weil ich inzwischen einfach einen Weg gefunden habe, anders damit umzugehen. Es war ziemlich lange. Es hat gedauert. Zu mir selber auch einen ja, so eine wertschätzende und liebevolle Haltung mir selbst gegenüber zu entwickeln. Und ich habe auf diesem Weg hin, habe ich Mitte 30, also 2016, 17, habe ich angefangen, wieder leistungsorientiert zu trainieren. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann für mich so auch entschieden habe oder bemerkt habe, hey, wenn ich nicht wirklich für mich sorge und auch dem Körper das gebe, was er braucht, und das ist ja jetzt auch mal eine ganze Zeit lang her, von heute bis dahin, dann habe ich nicht die Möglichkeit, ja, dann kann ich einfach auch diesen Weg, den ich gerne dann noch gehen möchte, auch nochmal zu schauen, was ist möglich, es funktioniert nicht. So.
Wie war das denn mit
Jetzt habe
dieser?
ich das in sehr, sehr kurzen Habe ich es sehr, sehr kurz gesagt, aber frag gerne.
Das passt. Redest du von einer Magersucht, in die du dann gekommen bist über die Jahre?
Ich habe erst eine Magersucht entwickelt, aus die sich dann nach einer gewissen Zeit eine bulimische Phase entwickelt hat. Also ich war erst untergewichtig, aber man kennt das auch als Es war so eine Mischung aus Exercise Bulimia, also das, also Magersucht letztendlich, Gewichtsreduktion und Gewicht, ja, Gewichtsreduktion durch exzessiven Sport herbeizuführen, Ernährungsreduktion und exzessiven Sport. Und das ist dann nach einer Zeit lang gewechselt in eine sogenannte bulimische Phase, bulimischen Typ. Das heißt, ich habe Essattacken gehabt und die hatte ich schon vorher immer mal wieder, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie das Essen verbietet oder Dinge verbietet, überhaupt zu essen, dann kommt irgendwann der Körper, selbst mit sehr, sehr viel Disziplin gibt es eben Phasen oder die meisten, die ich kenne, müsste ich jetzt mit Studium nochmal na nachgucken. Aber dass halt diese Disziplin nicht anhält und dass dann in Phasen kommen, wo der Körper einfach so nach Kohlenhydraten, nach überhaupt nach Zucker, nach auch salzigen Dingen, überhaupt nach Energie greift und da alles ist letztendlich, was gerade da ist, was man sich sonst verboten hat, Raum bekommt. Und dann entweder die Phase ist, wo man dann wieder anfängt zu sagen, okay, komplett Reduktion und sich das nicht erlauben. Und irgendwann war das bei mir halt so, okay, ging das, okay, was passiert eigentlich, wenn ich das Ganze einfach wieder aus mir rauskotze? Steht da sehr offen drüber, sage ich jetzt nochmal. Und auch zu einem mittlerweile auch, will gar nicht sagen, dass ich drüber lachen kann, weil das ist nichts zum Lachen, aber ich bin da sehr, sehr also ich habe da keine Scham mehr, darüber zu sprechen, wo es vorher schon auch sehr mit Scham behaftet war. Und das ging dann teilweise so bis zum Abitur, dass ich mich so über 20 Mal am Tag ge übergeben habe. Ich habe einfach nur gegessen und damit ich überhaupt Ruhe hatte und dann aber das schlechte Gewissen und ständig die Phase, okay, ich muss das wieder loswerden. Und eine Phase war dann eben halt auch kein, da war wir über Leistungssport nicht zu sprechen. Also wenn Bewegung, dann war es halt eher um, hatte ich eben halt diesen entspannenden Effekt von, ich sag mal, so was sonst über auch das, hat immer was auch mit Anspannung und Entspannung zu tun. Genauso im Essen Entspannung und das Essen wieder, sich dem Essen wieder entledigen, hat auch einen entspannenden Effekt. Und so ist eben dieses Laufen auch eine Phase gewesen von, okay, ich komme runter mit all dem Emotionalen, was mich beschäftigt hat.
Ja, danke erstmal für diese
Jetzt
Offenheit.
habe ich den Faden verloren.
Alles gut, ich habe den Faden noch. Vielen Dank erstmal für diese Offenheit. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so ja, offen mit jemandem über das Thema reden kann. Also ich sage gleich, ich bin selber nicht betroffen von Essstörungen gewesen und bin es auch jetzt nicht. Und ich habe immer mal Leute gesucht, die da so offen drüber reden. Das hat sich jetzt ja sehr ungeplant ergeben mit dir. Ich danke dir da erstmal wirklich dafür, weil ich glaube, ja, es öffnet wirklich viele Türen für auch die Zuhörerinnen. Ich habe ja mehr weibliche Zuhörer als also männliche. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, auch Männer durchaus natürlich, aber auch Frauen betroffen sind. Und dass das jetzt so eine Tür öffnet, auch zu wissen, ich bin damit einfach nicht alleine. Das ist ja oft das, wenn man dann jemanden sprechen hört und merkt, oh Mann, in sowas war ich auch mal drin. Oder ich glaube, ich bin da vielleicht gerade on the edge. Ich würde dazu aber gerne mal noch ein paar Fragen stellen, wenn es okay ist. Bevor wir dann in das Mindset
Ja, bitte.
kommen, weil das ist ja der Weg dahin letztendlich auch. Das war mir gar nicht so klar vorher, auch in den Gesprächen, die wir hatten. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin jetzt in diesem Alter 12, 13. Wir sind ja in einem ähnlichen Alter. Und wie war man da so damals? Okay, beeinflusst und Leichtathletikverein, genau, kenne ich ja auch alles. Ähnlichen Werdegang wie du, nur dass ich keine Olympiaträume hatte. Aber genau, da war ja schon immer das Thema auch, ich habe dann schon auch auf die anderen Mädels da geäugt und wie die so aussahen. Und ich fand die immer alle viel sportlicher, als ich selber war und so elegant und schlank. Und dann sind die da die 400 Meter so schnell gelaufen und Zeiten, wo ich nie rangekommen bin. Und ja, stelle ich mir dann vor, dass das natürlich dann schon so ein Auslöser auch sein kann. Plus dann Kommentare von Leuten dazu. Dann dieses sich dem Essen entziehen, ist ja vielleicht die eine Disziplin, die man dann hat. Aber ich habe mich immer gefragt, auch wenn ich mal Bücher oder so gelesen habe, zum Beispiel von dieser sehr guten ehemaligen Ironman-Triathletin Chrissy Wellington, die hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, Das war mir auch nicht klar, dass sie ja auch jahrzehntelang letztendlich unter einer Essstörung gelitten hat. Und die hat es da schon sehr plakativ beschrieben, wie dann solche Episoden aussahen. Aber wenn du das jetzt mal mit eigenen Worten beschreibst, mich hat immer interessiert, weißt du, diesen Reflex, sich zu übergeben. Das ist ja so ziemlich das Unangenehmste als Mensch, bis auf Durchfall natürlich auch, was einem so passieren kann, weil es ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Da kommen mir ja schier irgendwie die Augen vorne raus und man fühlt sich elend hinterher, wenn man wirklich jetzt krank ist und sich übergeben muss, weil der Körper, weil der Magen sich verdorben hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich dann ja auch, so wie du jetzt, wenn du sagst, 20 Mal am Tag, ja irgendwie einen Reflex antrainieren kann, dass man eigentlich nur noch aufs Klo rennt und das kommt dann sofort, oder wie? Wie, also muss man sich das so vorstellen?
Es gibt so Situationen, dass es dann, also letztendlich ist es ein Trainieren der Speiseröhre, wenn du es mal so willst. Hört sich jetzt sehr, sehr krass an, aber also es ist nicht so, dass ich das von einem Tag auf den anderen konnte, sondern also eigentlich die ersten Phasen waren so, die waren wirklich mit dem Finger in den Hals und das Herauswürgen. Und es war auch so eher so, okay, ich habe mich überessen. Ja, ich habe so viel, ich konnte, habe mich nicht diszipliniert, ne, in meinem Kopf her, ja, ich habe mich nicht diszipliniert, ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt, Stopp zu sagen, sondern da war eine Gier da und ich habe einfach mehr gegessen. Einerseits mit einem Völlegefühl, andererseits auch immer wieder der Kopf, der rein wird, das darfst du nicht, das ist nicht ausreichend, das ist viel zu viel. Dass es halt am Anfang wirklich eine Überwindung war, aber es war halt ein Ausprobieren. Und dann kam das auch so, dass das Erstphasen, ich erkläre gerade mal so diese Phasen, dass das immer nur sehr selten war. Und dann hat sich das, ich sage immer dazu, wie verselbstständigt. Das heißt, ich habe das nicht gemacht, weil ich zu viel gegessen habe in meiner Vorstellung. Ja. Das war vielfach gar nicht zu viel, sondern es war mein Kopf, der in meiner Welt war das zu viel, was ich gegessen habe. Also nicht realistisch zu viel. Sondern ich habe um den Effekt des mich Übergebens gegessen. Und das war dann so, dass ich irgendwann das einfach entweder so über sag mal, Peristaltik der Speiseröhre, sich das an wie eine Art Muskel trainiert hat. Und dann entwickelst du oder habe ich entwickelt, das erzählen, ich weiß ja gar nicht, habe ich so offen und tatsächlich auch noch nicht über diese Phase gesprochen. Das ist schon sehr schambehaftet, aber nachzuhelfen mit Wasser. Also viel trinken mit Kohlensäure, dass halt über den Effekt der Flüssigkeit ich Dinge wieder leichter,
Nützer dann
aus mir rausbekomme.
wieder, okay.
Genau. Und es entwickeln sich dann auch sogar Phasen, das habe ich nie so gemacht, aber ich weiß es eben aus Gesprächen in meinem Heilungsprozess, nennen wir es dann mal so, von Klinikaufenthalten. Da lernst du dann auch wieder wie andere, was andere tun oder nicht getan haben, dass ein bestimmtes Ritual von Essensfolgen verzehrt wurde, um genau zu wissen, also zum Beispiel am Anfang, etwas zu essen, wo, wenn du dich übergibst, du merkst, okay, das war der Anfang. Also beispielsweise, dass du farblich irgendwie was hast, damit du halt im Kopf merkst, okay, wir sind an einem Punkt, ich habe alles wieder draußen. Und bestimmte Lebensmittel sind halt schwerer. Also sowas wie Schokolade beispielsweise liegt schwerer im Magen, also einfacher sind so Sachen wie Nudeln oder Brot oder sowas,
Das heißt,
weil es Volumina hat.
du hast dann übermäßig viel gegessen, dieses Binge-Eating quasi, und dann Minuten später muss das dann wieder raus, oder braucht das dann erstmal eine halbe Stunde, oder ist es sofort dieser Reflex, ich muss das jetzt wieder rauskriegen?
Das ist unterschiedlich. Also aus der heutigen Sicht kann ich gar nicht mehr, also ich kann sagen, es gab Phasen, wo es halt immer auch im Hinterkopf dann die Situation gab, okay, ich kann das eigentlich nur machen, wenn ich weiß, ich habe eine Toilette in der Nähe, die ich ohne Probleme nutzen kann. Und es gab halt eben auch Phasen, ich erinnere mich eben halt als Schulzeit, also ich da habe ich das Essen als Beruhigung genutzt und das fing dann eben halt schon morgens in der Schule an, oder schon vor der ersten Klasse beziehungsweise also ersten Stunde. Wenn ich das dann ausgehalten habe, dann gab es dann schon auch wieder so ja Momente im Sinne von okay, jetzt muss ich aber irgendwie Pause auf Toilette und möglichst oder vorher, damit halt nicht andere Leute dann da sind. Ja, diese Phasen gab es. Also es gab Phasen unmittelbar danach und es gab Phasen, wo ich das auch genutzt habe, um einzuschlafen. Also das heißt Erschöpfung eigentlich auch durch das Essen, das Wohlgefühl im Bauch, im Sinne von, ich kann jetzt endlich mal zur Ruhe kommen und müde werden und dann auch ein Hochschrecken und so, oh Scheiße, jetzt ist es schon so lang, also nicht in der Vorstellung lange, aber jetzt wird es halt schwerer, mich dem wieder zu entledigen. Wenn ich jetzt sage, 20 Mal, das war während der Abitursphase. Also ich war zu der Zeit in ambulanter Therapie, verschiedenste Formen gemacht. Gibt es ja alles Mögliche von Verhalten bis tiefenpsychologisch und analytisch. Ich habe mich derzeit auf jeden Fall von der Vorstellung her geweigert, in eine stationären Klinikaufenthalt zu gehen, weil ich wollte nicht ein Jahr zurückgehen. Also ich wollte in die Klasse nicht zurück und habe dann aber gesagt, ich will irgendwie mit aller will das Abitur machen und danach können wir über danach gehe ich in die Klinik, was ich dann auch gemacht habe. Habe ich den Faden verloren.
Mit dem 20 Mal am Tag in der Abiturphase
Genau,
ambulant.
und das war in der Abiturphase, ja, das war halt so, dass ich dann Essen einfach, und ich habe die ganze Zeit irgendwie im Zimmer gegessen und es gab dann auch Phasen, wo ich, und jetzt wird es richtig scharf, also jetzt merke ich schon, dass ich auch Scham habe, das zu sagen. Ich merke so, aber ich mach's. Ich hatte einen Eimer auf dem Zimmer.
Einmal, okay.
Ich bin in der Phase, wo ich gelernt habe und Angst hatte, ins Bad zu gehen, weil meine Eltern das ja mitkriegen. Die wussten das, aber ich hatte keinen Bock auf die Kommentare. Und dann habe ich gedacht, ja, einen schönen Putzeimer zu nehmen, da kann ich mich übergeben, den stelle ich hinter die Tür, den Schrank und wenn keiner da ist, bringe ich das Ganze zur Toilette.
Ja. Und haben deine Eltern denn mitbekommen, dass du ja auch gewisse Mengen von Essen auch irgendwie dir beschaffen musstest? Also, wenn wir da auch von Mengen reden, das ist ja immer relativ, wenn Leute sagen, das ist zu viel. Kannst du da mal ein,
Ja.
weißt du die Mengen noch? Was heißt viel?
Ja, was heißt viel? Das heißt viel, dass meine Mutter einkaufen war und der Kühlschrank leer war. Und es deswegen dann Diskussionen darüber gab, im Sinne von, hast du nicht mal einen Anstand, auch für andere was übrig zu lassen? Also es gab Diskussionen darüber. Ich habe ein vorbereitetes Mittagessen aus vollem Kontrollverlust und Gier habe ich einfach komplett den Heringssalat und die vorbereiteten Kartoffeln alles weggegessen und habe dann überlegt, shit, wie kriege ich denn die Sachen jetzt nachgekauft? Und meine Mutter kam damals von der Arbeit wieder und mein Vater sagt, wo ist denn das Essen? Und es gab ein riesen Theater zu Hause. Weil es natürlich auch da schambehaftet ist. Weil, oh Gott, ich habe das getan, die anderen haben nichts, haben das vorbereitete Mittagessen nicht. Und also Schuld und Schamgefühle, die damit einhergehen. Weil ich jetzt so drüber spreche, es sind halt so Erinnerungen, die ich habe. Und du hast jetzt gefragt, wie viel? Naja, du kennst ja sicherlich so die, reden wir mal über Eis, ne, das sind das Literpackungen, Nudeln sind meistens 500 oder 250 Gramm. Also in so Phasen sind das bis zu 10.000 Kalorien gewesen. Und ich glaube, das muss man eher bildlich beschreiben, damit das Menschen verstehen, was das heißt. Fangen wir mal an mit nicht nur einer Pizza, sondern zwei Pizzen. Danach dann eben halt Eis. Kann das gar nicht mehr so, es ist gar nicht so von einer Phase so beschreiben, aber ich habe das, wenn es einen Kuchen zu Hause gab, ich sag mal so, kann ich auch mal ein ganzes Blech Kuchen in kürzester Zeit verputzt haben.
Das heißt, du hast auch
Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen.
ja so bildlich auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch gelernt, in kurzer Zeit viel zu essen. Das lernt man ja wahrscheinlich dann auch, weil normalerweise wird einem dann irgendwann auch schlecht, aber du lernst dann irgendwie sehr viel auf einmal aufzunehmen.
Ja, also das ist eigentlich ein Runterschlingen. Also im Sinne von, wenn du dieses Bild nimmst und dann sagst, okay, ich habe die Liebe nicht bekommen, also jetzt gehen wir mal dahinter, also alles in mich rein, dem Körper das geben, der Körper der Seele das geben, was er nicht bekommen hat. Und so das mit in der Geschwindigkeit, das kann sich eigentlich niemand so wirklich vorstellen. Und das Schlimmste waren eigentlich so Buffetformen, ne? Also wenn man essen war oder eingeladen war und dann eben halt Buffet-Situationen, wo eigentlich schon immer wieder so dieses, ach, eigentlich habe ich ja noch Lust, bin ich dann eigentlich, also so ein Hungersättigungsgefühl irgendwann auch nicht mehr da ist, der Körper verliert es oder verlierst dieses Gefühl, was ist dann eigentlich Sättigung? Und ja, das anzutrainieren sehr, sehr schnell in kürzester Zeit Dinge zu essen und das, ich finde immer so ganz, ganz gut so, es gab, ich nenne jetzt mal keine Marke, aber es gibt so Schokoladenpackungen mit so kleinen Stäbchen drinne und das sind, glaube ich, so das 500, 250 Gramm so. Und das ist ruckzuck weg. So, und jetzt haben wir das mal besprochen. Oder was heißt besprochen? Das hört sich so an. Ja, okay, jetzt haben wir drüber gesprochen, abgehakt.
Lass mich da mal gerade noch eine Frage einwerfen, weil du hattest ja diesen
Ja.
Gedanken, du möchtest zu Olympia. Jetzt kam der Kommentar und sicherlich ja auch noch andere Faktoren, die dazu geführt haben. Du hattest es ja gerade schon angedeutet mit dem Liebesentzug. Da müssen wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Das ist ja deine sehr persönliche Geschichte und auch die Auflösung, wie du es das ja auch dann geheilt hast. Aber dann siehst du diesen Traum ja auch irgendwie dann über die Jahre als Teenager da zerplatzen, weil du ja einfach merkst, der Körper kann das ja gar nicht mehr leisten im Training. Und ich stelle mir vor, dass es ja auch eine Enttäuschung dann ist, so wenn man dann an den Punkt kommt zu sagen, ich packe es jetzt gerade einfach nicht mehr, ich muss jetzt erstmal den Sport an den Nagel hängen, oder? Mit 17.
Ja, also das war halt schon eigentlich ein Wollen, aber nicht mehr können. Und auch so ziemlich K.O. in der Ecke liegend an einem Samstagmorgen eigentlich schon. Ich erinnere mich noch an so Samstag noch Training oder eben halt für so eine Cross-Saison zu trainieren. Ich habe, glaube ich, diesen Traum, so wie ich ihn heute beschreibe, auch irgendwie, um mich selber davor zu schützen, so wie unter den Teppich gekehrt. Also so im Sinne von, okay, Deckel drauf, zu, wird nicht mehr drüber gesprochen. Und als ich zum ersten Mal, und es muss 2017, ich müsste jetzt nochmal genau schauen, dann tatsächlich mal wieder auf die Bahn, also wieder auf der Bahn, auch dann nochmal so ein Wettkampf dann da war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht offen über meinen Background gesprochen. Aber das war schon so, okay, ich habe jetzt mal wieder Spikes, oh, also das war für mich so, wow. so ein Gefühl von, da geht etwas in mir wieder auf. So, so ein, also so eine Freude und auch das, also die Freude und auch am Laufen an sich, aber auch eine Freude an diesem Gefühl von, ich verbinde es immer mit Freiheit, das Laufen, aber auch auf der Bahn, so mich zu challengen. Das ist einfach, sag heute auch immer noch so, sobald ich auf der Bahn stehe, ist es so, als ob mir die Hufe durchgehen. Also
Ist
auch in Einheiten. Also das ist echt so ein Gefühl von so geil. und das halt auch wieder zu können, ja. Wohlwissend im, ja, jetzt, wenn wir jetzt drüber sprechen, bin 42, bin 43 dieses Jahr, dass da nichts zu reißen ist in dem Sinne, aber darum geht's. Also da ist nicht so dass ich, das ist einfach im Sinne von, ich habe da totale Freude dran, selbst wenn ich Einheiten habe, die intensiv sind, die einfach auch schwierig sind. So dieses Gefühl, hey, okay, ich kann mich auch in schwierigen Situationen stellen. Weil wenn ich auf das gucke, was ich geschafft habe, und das schaffen sehr, sehr wenige da rauszukommen, also über Jahrzehnte lang, also kann man schon recht lange sprechen, wie ich, also heute kann ich sagen, ich bin frei von Symptomen, bin da auch schon länger komplett frei von. Aber es gab schon auch noch Phasen, und das hat mich dann in meinem Berufsleben immer wieder auch tangiert. Jetzt sprechen wir eigentlich über das Laufen und da kommen wir aber auch so dieses Entwicklung hin. Wie bin ich eigentlich zu Achtsamkeit gekommen, zu Selbstmitgefühl, mit mir freundlich umgehen, wie hat das mein Laufen verändert? Aber es ist halt so, der ausschlaggebende Punkt war letztendlich zu verstehen, dass ich selbst, so wie ich bin, okay bin. Und dass ich niemandem mehr was beweisen muss, auch mir selbst nichts beweisen muss, vor allen Dingen meinem Vater nichts beweisen muss und nicht für seine Liebe irgendwas tun muss, sondern da ist eine Art von Vergebung da für die Zeit, die wir nicht zusammen hatten und die Liebe, die ich mir gewünscht habe, die ich vorher nicht bekommen habe und die Nähe und die Zärtlichkeit oder einfach so die Verbindung, durch sagen kann, es ist so, wie es ist, weil sie damals nicht anders wussten. Jetzt gebe ich schon noch ein bisschen mehr mit von dem, warum, wieso, weshalb. Und das eine gewisse Gelassenheit hat. Also ich brauche wirklich niemand mehr was zu beweisen. Und damit laufe ich. Und jetzt wird immer noch gefragt, ja, warum machst du dir denn noch so Ziele, ja? Warum kannst du doch einfach aufhören? Und dann sage ich so, ja, ich habe eben halt noch so ein Ziel, wo ich sage, ich würde es einfach gerne probieren. Und das ist auch okay, das Ziel zu haben und das zu versuchen zu erreichen. Also schon auch im Marathon noch eine schnelle Zeit zu laufen, was ich realistisch halte. Das zu versuchen. Aber es geht halt nur, wenn der Körper und der Geist gesund, also miteinander mitspielen und der Körper ordentlich Nahrung bekommt, nur ordentlich Zuführung bekommt und ich mehr und mehr verstehe, ich bin halt nicht die lange Kratze, ich habe halt eigentlich nicht den ausdauernden Körper von der Figur her, sondern ich bin so, wie ich bin und das ist okay.
Mir fällt dazu ein, was du so erzählst, dass du ja eine unglaublich große Ausdauer bewiesen hast. Durch deine Essstörungen hindurch. Das ist ja eine Ausdauer auch. Jeden Tag dich dieser Herausforderung in dieser Krankheit auch festzustecken, zu stellen. Über Jahre. Wir reden ja jetzt von 5, 6 oder noch mehr Jahren, auch über eine Therapie hinaus, bis du dann auch sagen kannst, du bist sozusagen symptomfrei. Und passt doch total ins Bild, weil ich versuche ja auch immer so ein bisschen das Leben der Gäste zu ein großes Ganzes zu bringen, das Verständnis, wie kommt etwas zu etwas. Und das finde ich jetzt schon sehr schlüssig, dass das irgendwie Sinn macht, auch wenn dein Körper nach außen aussieht wie vielleicht ein Mittelstreckler oder so. Aber auch das soll jetzt ja keine Bewertung sein, sondern es passt ja völlig zu dir, dass du auf der Marathonstrecke brillierst und jetzt nicht bei 800 Metern stecken geblieben bist. Weil du weißt, was es braucht, um ausdauernd an etwas dran zu bleiben und dass sich die Krankheit letztendlich, wenn ich es Krankheit nennen darf, ja, eine Essstörung oder
Ja, natürlich, gerne. Ja, ist es.
dass dich das ja dahin gebracht hat, wo du heute stehst und du eine Marathon-Bestzeit von 2,47 aufs Parkett gelegt hast mit Anfang 40. Und das sind, um auch mal Zahlen zu nennen, auf welchem Hochleistungslevel du jetzt läufst, vielleicht sogar dir genützt hat im Rückblick, dass du dich vielleicht nicht auf einen Olympiatraum fixiert hast, der dann meistens für die meisten mit Mitte 20 vorbei ist, weil da nichts mehr geht, sondern du bist jetzt noch in deinen 40ern in einer Phase, wo du deinem Körper in der Güte mit dir selber auch noch dir gegenüber so viel abverlangen kannst. Und du wirkst ja auch sehr, wir sehen uns ja auch per Video, ist das zweite Mal, sehr ausgeglichen, sehr in Balance, sehr bei dir, ja. Und das ist total schön zu sehen. Und da jetzt auch nochmal zu schauen, okay, 2016 bist du dann in die Mindful Running Geschichte gekommen. Du giltst ja als Pionierin auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Erzähl doch mal, wie du damit zuerst in Berührung gekommen bist und was es dann mit dir ausgelöst hat oder in dir ausgelöst hat.
Also da muss ich noch mal oder da gehe ich noch mal zurück an den Anfang meines Laufens. Aus dem ursprünglichen Wunsch, zu meinem mehr Zeit mit meinem Vater zu verbringen, bin ich ja dann laufen gegangen und ich bin eben aufgewachsen sehr in der Natur, kleiner Ort, keine 1000 Einwohner, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 500 oder so, mit Wald und Wiesen. Und für mich war eben dann auch das Rausgehen, ich sage mal, nicht nur das Rausgehen, sondern Schuhe anzuziehen, Laufschuhe an, also Sportschuhe anzuziehen. Und in dem Zeit hatte ich einfach nur, okay, es gab Hallen und ich verwickle mich gerade. Es gab Schuhe für draußen und Schuhe für drin. Die Schuhe anzuziehen und den Kopf frei zu bekommen. Und für mich war das dann eine Form von mich selber zu spüren beim Laufen mit mir selber. Ich hatte so das Gefühl, einfach mit mir selber so in Kontakt zu sein, verbunden zu sein, das war für mich neu. Und danach auch so ein Gefühl von, okay, jetzt ist irgendwie Klarheit über bestimmte Dinge da und ich fühlte mich mit mir selber verbunden, also so und der Natur verbunden, so auch mit dem, wenn man mit dem großen Ganzen, würde ich heute beschreiben, dass ich einen Effekt hatte, also dass ich das Jahrzehnte später als ganz bewusst laufen im Einklang mit mir selbst, im Einklang mit der Natur beschreiben würde als mindful running, als achtsames Laufen, aber nicht nur achtsames Laufen, sondern eben einen achtsamen Körper, einen achtsamen Umgang mit mir selbst und dem Leben. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst und ich habe eben auf dem Weg, ich hatte vorhin gesagt, dass ich im Berufseinstieg ja auch Schwierigkeiten hatte und dort war dann zum ersten Mal der Zeitpunkt, dass ich da dachte, okay, ich würde gerne was für meine Persönlichkeitsentwicklung, also ich würde gerne an mir selber Dingen arbeiten, die immer wieder aufgetreten sind. Wie gehe ich mit bestimmten Phasen unter Druck um, wie reagiere ich, wenn ich kritisiert werde, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, einfach gelassener und ruhiger mit mir selbst sein, aber eben auch mit anderen. Und dann kam ich eben auf die Empfehlung von, was heißt Empfehlung, aber die Idee eines Coaches, mit dem ich zu der Zeit gearbeitet habe, auf verschiedene Meditationsformen und habe dann angefangen, über sogenannte aktive Meditationen mehr und mehr mit mir selber nochmal in Verbindung zu sein. Und dann ging das ganz konkret los. Und jetzt mache ich endlich den Bogen zum, was ist eigentlich Mindful Running, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe dann angefangen, das, was ich während dieser Phasen der Meditation, intensiven Phasen der Meditation, das habe ich in Berlin gemacht zu dem Zeitpunkt, habe ich begonnen, die Elemente ganz explizit ins Laufen zu übertragen. Das heißt, beispielsweise meinen Körper zu beobachten, wie sind die Aufmerksamkeit nur auf die Schritte zu lenken, immer wieder zu versuchen, okay, ich bleibe, während ich laufe, in jedem Schritt und Das war gar nicht so einfach, weil ständig irgendwas anderes aufgepoppt ist. Ach, okay, was könnte man heute Abend machen? Jeder kennt das vom Laufen. Sei es auch der nächste Wettkampf, der vielleicht draufkommt, oder immer einkaufen gehen oder die E-Mail. Ach, wie war das heute im Meeting? Es lief irgendwie gar nicht so gut. Irgendwie, also zu verarbeiten, was war, oder auch zu verarbeiten, was sein wird. Und bin ich wirklich, wenn ich laufe, nur im Laufen? Spüre ich meine Füße? Spüre ich den Boden unter mir? Spüre ich, wie ich mit den Füßen aufkomme? Ich habe dann einfach verschiedene Elemente genommen und das miteinander kombiniert und habe dann gemerkt, okay, ich komme über die Bewegung. Da habe ich einerseits eine körperliche Aktivierung und dann eben über dieses immer wieder die Aufmerksamkeit, in dem Fall auf die Füße zu lenken, trainiere ich meinen Kopf, die Aufmerksamkeit ganz bewusst zu steuern. Und immer wieder, wenn ich bemerkte, ah, okay, jetzt war ich in Gedanken weg, habe ich geübt, ich komme wieder zu den Füßen. Ich nehme jetzt die Füße als Beispiel zurück. Und habe dann einfach gemerkt, dass mich das insgesamt, ja, so die, insgesamt hat es mich, ich sag mal, so zwei Fliegen mit einer Klatsche. Also ich hatte eben die körperliche Aktivierung, aber eben auch dieses, diese Aufmerksamkeit und ich kann sagen auch Emotionsregulierung, auch Steuerung durch das, ich konzentriere mich auf das, was gerade ist beim Laufen. Da habe ich jetzt die Füße als Beispiel genommen und dann habe ich eben halt selber weiter experimentiert. Ich bin, habe verschiedene Übungen entwickelt, bei mir selbst ausprobiert und habe dann angefangen, Workshops zu geben. Mit dem Wissen, das weiter zu vermitteln. Ich habe sehr viel auch gelesen. Du sagtest vorhin, ich bin im deutschsprachigen Raum dafür Pionierin. Ja, an sich ist das Laufen und die Bindung von meditativen Elementen in das Laufen nichts Neues, sondern hat auch eine sehr, sehr lange Tradition. Es gibt eben auch einige Mönche, die über das Laufen, also über das sehr, sehr lange Laufen, ausdauernde Laufen, meditative Praxis bezeigt haben oder über auch erlebt haben. Dann kennen wir auch das Gehen, den Jakobsweg. Ich bleibe bei etwas und immer wieder dran. Verschiedene andere Elemente oder auch Konzepte wie das Chi-Running. Also das kann jeder jetzt nochmal nachschauen, aber ich bin halt nicht die Erste insgesamt gewesen. Aber ich fand es einfach so, weil ich dann so selber den Begriff hatte, achtsames Laufen, Mindful Running, habe ich dann halt gesucht und dann immer wieder auch Sachen mich auch mit anderen austauscht und so ist dann halt eben das Konzept entstanden, was sich inzwischen deutlich noch erweitert hat, weil ich verstehe darunter nicht nur Achtsamkeit während Laufens, sondern ich integriere einen insgesamt achtsamen, wohlwollenden Lebensstil oder ich lebe dieses mit mir selbst in Verbindung zu sein, mit den Menschen und auch der Natur in Verbindung zu sein und bin davon überzeugt, dass dies eben auch Auswirkungen hat auf unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wenn man es mal so weiterträgt. Das sind die letzten, ich sag mal so die Entwicklungen, die ich gerade vollziehe im Sinne von also wo ich gerade dran arbeite, an Erweiterung, so die Thematik der inneren Nachhaltigkeit, also wie gehe ich mit mir selber um, welche Elemente wie zum Beispiel Selbstfreundlichkeit oder auch die eigenen Stärken zu kennen, wenn ich dies alles mit hineinbringe, Dankbarkeit beispielsweise auch, dann gehe ich innere Nachhaltigkeit, also okay, wie gehe ich mit mir selber nachhaltig um? Und das wiederum Auswirkungen hat wiederum Auswirkungen auf einen nachhaltigen Umgang in unserer Gesellschaft und Planeten. Das ist so ein bisschen die kausale Kette.
Macht total Sinn. Wie sieht denn heute deine Routine aus? Wie stehst du auf? Hast du bestimmte Dinge, die du zuerst tust, um eben auch mindful in den Tag zu starten? Wie schaut es aus bei dir? Oder auch vor dem Training dann, wie gehst du da vor?
Also das Aufwachen ist, ich habe Phasen, wo ich tatsächlich einen analogen Wecker nutze, und ich habe Phasen, wo ich auch einfach, sage ich, frank und frei, einfach auch mit dem Handy mich wecken lasse. Warum sage ich analoger Wecker? Einfach um dieses, den Griff, ich bin frei von digitalen Medien im Schlafzimmer, wegzuhaben. Und dann ist so das Erste, zu mir erstmal zu beobachten, wie ich aufwache. Das heißt, Wecker zu hören, wenn ich mit Wecker aufwache, manchmal einfach von alleine aus. Das ist mir am liebsten. Aber es gibt halt eben manchmal auch Termine am Morgen, die sind dann sehr früh und da brauche ich einen Wecker. Ist einfach so zu beobachten, wie ist mein Aufwachen? Weil der Moment des Aufwachens ist ein ganz besonderer, weil da gibt es einen Übergang zu, wo wir erstmal bemerken, ah, das bin ich. Also zwischen Schlafphase und Aufwachphase gibt es wie so eine Art, ich will das nicht sagen, Identitätsverlust, aber so ein Moment, wo wir einfach nicht wirklich, also es gibt, vielleicht bezeichne ich so, es gibt einen Moment, wo wir bewusst werden, dass wir sind, dass ich bin. Also dieser Übergang von Aufwachen, ah, ich gehe in eine Bewusstseins- oder werde mir meiner selbst und meiner Umgebung bewusst. Und vorher ist es eher so, dass ich das nicht so wirklich bewusst wahrnehme. Wird auch viel beschrieben. Das heißt, wenn jetzt dieser Moment am Morgen aufzuwachen, dann auch so in den Körper reinzuspüren, das zu beobachten, so der erste Moment, dann habe ich, dass ich tatsächlich morgens erstmal Glas Wasser mit Zitronensaft und Eisen zu mir nehme. Und dann habe ich eine meditative Praxis. Das kann sein auf dem einfach Sitzpraxis beobachten, also unterschiedliche Formen beobachten, mein Kopf, was gerade mental bei mir sich entwickelt, oder eben halt auch Bewegung durch achtsames Yoga, also einige Kriegerpositionen oder ein Sonnengruß und danach ein stilles Sitzen mit Verbindung auch mit Selbstfreundlichkeit, mit so eigenen Sätzen. Das ist jetzt eher so etwas, wenn ich morgens nicht laufe, also nicht direkt morgens laufe, wenn ich morgens direkt laufe, dann ist das eben, dass ich mich meine Laufklamotten anziehe, dass eben auch schon so ein bewusster Übergang ist, okay, mir bewusst werden, ich laufe jetzt, was ist so die Intention des Laufes, schon beim Schuhe zuschnüren. Und dann mache ich ein Warm-up und das ist so ein, das bezeichnet das eben als Mindful Warm-up. Ist eine Mischung aus innerlichem Aufwärmen, so habe ich gerade schon gesagt, so mir bewusst werden, okay, was ist so meine Intention für den Lauf? Zum Beispiel kann eine Intention sein, möchte ganz bewusst oder mit einer Haltung von Dankbarkeit laufen. Das kann so eine Intention sein, oder heute ganz Menschen, denen ich begegne, ein Lächeln zu, also eine Freundlichkeit zu senden. Das sind so einfach Beispiele für Intentionen eines Laufes. Und dann habe ich einen kleinen, ich nenne das Bodyscan, so durch den Körper wandern, Aufmerksamkeit, wie stehe ich gerade, wie meine Füße mit dem Boden in Verbindung durch den Körper wandern, wie fühlen sich Schultern, Nacken an. So, ja, und dann beginne ich mit einer Aufwärmübung und versuche beim Aufwärmen mit der Aufmerksamkeit so beim Atmen und beim Körper zu bleiben. Und Aufwärmen sind so dynamische, vor allen Dingen so Hüfte, Beine, so Schwungübungen, Beinschwünge, Hüft öffnen, so ein bisschen einfach den Körper mobilisieren, also kein langes Dehnen, sondern eher halt dynamisch. Und mal auch Ausfallschritte. Ich habe nicht immer eine komplette eine Routine im Sinne, was mache ich zuerst, im Sinne von den Abläufen, was die Aufwärmübungen angeht. Also ich variiere das ganz gerne, aber immer dabei sind halt Schwunggymnastik sozusagen. So, und dann laufe ich los. Bei mir ist es so schon aus dem Gespräch mittlerweile einfach mit Teilnehmenden von Kursen und Coaches weiß ich, dass mir viele Dinge einfach schon so selbstverständlich sind. So dies bei mir zu sein, zu beobachten, was kann ich hören an Geräuschen, die Natur wahrnehmen, wenn sie erwacht, Vögel, unterschiedliche Formen, Farben. Also einerseits bin ich dann eher im Außen. Ja, ich benutze, sehe meine Umgebung, nutze die Sinne für Farben, Formen, Gerüche. Und eine andere Variante ist oder so dieses Wechseln zwischen, okay, wie geht's im Körper, wie fühlen sich die Beine an, wie komme ich mit den Füßen auf? Und habe da inzwischen auch so gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel spüre, dass nach einer intensiven Einheit beispielsweise, wenn so dienstags mal aktuell so längere Intervalle anstehen, dass ich dann am nächsten Tag eher, also meistens schon eher ein Recovery, so ein easy, ein leichter Lauf habe, aber wenn die Beine halt da sind, dass ich dann bewusst versuche, und das fällt mir halt einfach leichter inzwischen, weil ich es übe, geübt habe und immer wieder übe, ich einen kurzen Fußkontakt zu haben und die Knie hochzunehmen. Das heißt, über eine höhere Frequenz einfach wenn sonst die Beine schwer aufkommen, das ist eine Veränderung auch in das Laufen zu bekommen, indem ich einfach den Fuß schneller vom einfach, sorry, Fuß schneller vom Boden hebe.
Wie du sagst ja gerade schon, das ist natürlich eine lange Übung. Du hast jetzt 8 Jahre quasi, bist du in dieser Entwicklung schon drin. Und wie du gerade sagst, manchmal geht es so in Fleisch und Blut über, dass das für andere gar keine Selbstverständlichkeit ist. Aber wer sind denn jetzt auch konkret die Menschen, die bei dir Kurse buchen, Workshops machen, Retreats machen? Auf welchem Level laufen sind die unterwegs?
Sowohl Menschen, die sagen, also konkrete Teilnehmende sind, Menschen, die sagen, okay, ich möchte eher Gesundheit, gibt es die Teilnehmenden, die Gesundheitssport oder gesundheitlich Fitnesslaufen machen und sagen, ich mag Kombination eben aus Körperaktivierung und Entspannung. Ich sage jetzt ganz bewusst Entspannung, weil das die Vorstellung von sehr, sehr vielen ist, die eben halt genau diese Kombination so toll finden. Wie kann ich eben halt auch meditative Elemente während des Laufens nutzen? Weil ich laufe ja sowieso, weil ich den Körper dann aktiviere, also braucht die Bewegung, baue etwas vorher ein und baue etwas nachher ein. Ja, und habe dann so dieses Übe dann letztendlich Achtsamkeit im Laufen vor und danach. Das sind eben auch Menschen, die sagen, ich kann mit sitzender Meditation nichts anfangen, aber ich weiß, es wird mir gut tun. Also das Sitzen ist für viele, insbesondere auch Läufer, Läuferinnen, so also ein Thema. Ich brauche die Bewegung und ich kann irgendwie nicht eine Viertelstunde sitzen oder 10 Minuten. So, und dann einen Weg zu finden, um einen Einstieg auch in die Achtsamkeitspraxis zu bekommen, über etwas, was ich sowieso schon mache. Also ich baue ein Element hinzu in der Routine. Ich spreche jetzt über Menschen, die eben halt auch schon eine gewisse Lauferfahrung haben. Und die sagen, ich kann zum Beispiel mit diesem Sitzen nichts anfangen. Weil eben sehr häufig Achtsamkeit mit, wenn man es jetzt mal wirklich Schubladen denken, stereotypisch, wenn man so Bilder sieht, sitzen mit gekreuzten Beinen und die Hände dann noch mit so einer komischen, ne, die Finger so zusammen, ganz häufig in Zeitschriften, so, ich sage es ganz plakativ. Ja, das ist aber nicht notwendig für Achtsamkeit. Ich kann das auch, also Achtsamkeit als eine Fähigkeit, bewusst im Augenblick zu sein, wahrzunehmen, was in mir passiert, um mich herum passiert, das auch anzunehmen, habe ich jetzt mal genauso wie es ist. Dafür brauche ich nicht in einem Lotto, in gekreuzten Beinen zu sitzen, sondern ich kann dieses eben auch im Stehen, ich kann das im Gehen und ich kann es eben auch im Laufen praktizieren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast mich gefragt, wer kommt eigentlich so? Und das sind Menschen, die entweder sagen, ich würde ganz gerne beides miteinander kombinieren. Ich laufe schon, aber so die Achtsamkeitspraxis und mehr Entspannung bei dem ganzen Stress, den ich sowieso habe, noch mit zu integrieren, würde ich gerne ausprobieren. Dann gibt es aber eben halt auch Menschen, die sagen, oder die sagen, ich würde gerne mit dem Laufen anfangen, es fällt mir schwer, ganz so aus der Achtsamkeitspraxis hin eine gewisse Leichtigkeit mit hineinzubringen, mit mir freundlicher umzugehen, auch wenn es mal Tage gibt, wo es eben halt nicht klappt, dass etwas vorgenommen ist. Ja, ich bleibe halt auf der Couch liegen. Ja, so what? Kann am nächsten Tag, also dieses einmal auf der Couch liegen bleiben, macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. So, und dann gibt es auch ambitioniertere Läuferinnen, das sind überwiegend Frauen, wobei ich auch zwei Männer gerade betreue. Das sind schon ambitionierte Hobbyläufer, die sagen, ich würde gerne Marathon unter 3 Stunden laufen. Du hast das doch geschafft und wie schaffst du das da einfach mental, dich vorzubereiten? So. Das sind überwiegend die Menschen, mit denen ich arbeite. Dazu kommen dann auch, bin ich aus dem Sportbereich gekommen, aber eben halt auch Menschen, natürlich aus eher einem Business-Kontext kommt, die sagen, okay, wie kann ich das eigentlich in meinen Alltag integrieren? Also das heißt, mehr Bewegung einerseits übers Laufen und mehr Phasen der Ruhe und der Erholung.
Ja, die
Das
Nachfrage.
sind jetzt vor allen Dingen so Teil.
Ja, da scheint ja die Nachfrage,
Sorry.
scheint ja auch gerade die Nachfrage groß zu sein in einer Gesellschaft, die ja schon sehr auf gedrillt ist auf höher, schneller, weiter. Kann man ja so als Floskel wirklich auch nennen. Das spiegelt es ja wieder, dass die Leute dann Bedarf haben, sich irgendwie auch runter zu regulieren oder einfach in so eine Stille, in so eine Ruhe zu kommen. Schon interessant, und das wird ja nicht abreißen, weil das Leben wird ja nicht leichter. Es ist ja eher noch anstrengender, noch fordernder geworden. Und da finde ich deinen Ansatz wirklich toll und dass du Menschen da auch so nah begleitest, weil es ist ja eine sehr nahe Arbeit. Du bist ja ganz nah an den Menschen dran. Du erlebst ja die Energie in der Arbeit, wenn du ihnen begegnest und auch zu sehen, wie angespannt ist vielleicht jemand oder hektisch oder verzweifelt oder da hast du ja wahrscheinlich eine ganze Bandbreite an Menschen, die dir da begegnen. Also stelle ich mir als sehr befriedigende Arbeit auch vor.
Ist es, diese Arbeit machen zu dürfen, nee, sehe ich als ein, ich sag ganz bewusst machen zu dürfen, als ein Geschenk. Auch, dass ich dazu mich zu entschieden habe, also hauptberuflich, ich habe ja mein Unternehmen gegründet, The Mindful Spaces, zusammen mit meinem Partner. Also Menschen hauptberuflich zu begleiten, ein sinnvolles und erfüllendes Leben leben zu dürfen oder leben zu können, ist ein Geschenk, weil das ist nicht so selbstverständlich und auch selbstverständlich meine ich davon auch davon leben zu können. Wir hatten im Vorgefeld auch gesprochen, ne? Du sagst, einerseits ist ein Bedürfnis da nach Menschen, die sagen, oh, ich möchte gerne auch, wie schaffe ich es auch? Ich weiß, ich muss was tun. Du kannst nicht weitergehen. Und gleichzeitig kommt dann häufig auch so das ganz Beispiel aktuell so, ne? Ja, ich weiß, ich muss was tun, Hanna. Dann so, ja, ich will was tun. Und dann soll das eben so per Schnipp funktionieren. Also am besten einmal. Also gib mir mal bitte im Sinne von das Tool und ich muss nichts tun. Und das ist so eine gleichzeitig, also was ich beobachte, sorry, jetzt muss ich mal selber ein bisschen gerade mich regulieren. Also ich beobachte einerseits, was du beschrieben hast, ein hohes Bedürfnis, ein hoher Erschöpfungsgrad in unserer Gesellschaft. So erschöpft, dass Menschen ganz häufig gar nicht die in der Lage sich fühlen oder gar nicht in der Lage sind, zu arbeiten im Sinne von, wie so heißt, Resilienz aufzubauen in so vielen Workshops und Dingen, weil sie einfach so erschöpft sind, dass wir erstmal sehen dürfen, dass Menschen in eine Erholung kommen, dass sie überhaupt wieder fähig sind, etwas Neues aufzubauen. So, das ist das eine. Das heißt, wie sagt auch eine meiner eigenen achtsamkeitslesenden Trainerinnen, also ich nehme ja selber auch immer wieder Supervisionen und bin da dran, einfach meine eigene Praxis weiterzuführen. Also wenn ich Praxis spreche, Laufen und Meditation. Die sagt immer, die Achtsamkeitslehrende, die sagt immer so, ja, wenn Menschen in Retreats kommen, brauchen sie eigentlich erst einmal 7 Tage schlafen. 7 Tage schlafen, um dann können wir darüber sprechen, überhaupt beginnen, fragen, okay, was passiert, in Ruhe zu sitzen, zu beobachten und so weiter, weil Menschen einschlafen, einfach vor Erschöpfung. Jetzt habe ich den Faden nämlich gerne wieder auf, hin zu eine Bereitschaft, wirklich auch dann an sich zu arbeiten, nämlich im Vergleich zu, ich möchte etwas ändern und wir sind alle so erschöpft, sind nicht so viele, die bereit sind, dann auch zu sagen, ich gehe diesen Weg, auch wenn das mehr Zeit dauert, im Sinne von dran zu bleiben, um an sich selber auch etwas zu verändern. Also im Sinne von, vielleicht auf den Punkt zu bringen. Der Wunsch nach schnell dem Allheilmittel und Achtsamkeit als die schnelle Allheilmittelmethode. Dementsprechend auch, wenn ich es ins Laufen integriere, dann geht das ja auch ganz schnell, dass ich mit dem Stress anders umgehe, meine Emotionen anders regulieren kann, nicht mich so verstreut fühle. Und merk so, dass ich selber gerade mich sammeln muss, sammeln darf, dass es utopisch ist zu glauben, okay, ich mache das mal und dann geht das, sondern es ist wirklich auch ein Dranbleiben und ein kontinuierliches Üben und auch ein Invest hinein. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Punkt, ganz am Anfang, oder was. Jetzt führe ich den Faden mal. Ich merke, dass ich so ein bisschen rumkreise. Ich beobachte mich selbst, aber ich merke auch, dass es herausfordernd ist, die ganze Zeit ganz bewusst zu sein. Was ich sagen möchte, ist, dass wir ein Paradoxon haben von einerseits der Wunsch nach schneller, entspannter, ich will das nicht mehr haben, ich möchte anders mit mir umgehen und nicht mehr so viel Stress haben, gelassener mit mir sein, einfach eine Leichtigkeit im Leben wieder zu haben, mit gleichzeitig der Bereitschaft, aktiv selbst etwas zu tun. Das heißt, im Sinne von selbstverantwortlich für mich selbst zu sorgen. Ah nee, wie viel? 2,5 Stunden an einem Abend? Nee, ich dachte, das wäre so mal eine 2-Stunden-Session. Was? Über 8 Wochen? Naja, unser Gehirn braucht eine ganze Zeit lang, um das, was du über Jahre antrainiert hast, dass deine Routine ist, überhaupt die Möglichkeit zu haben, etwas Neues zu lernen und das eine Routine werden zu lassen. Und das wissen wir aus der Forschung, es braucht dafür Zeit. Ich muss etwas mehrfach wiederholen. Aber dieses Invest ist so krank. Ich muss was für mich tun, weil ich bin ja so gehetzt. Aber ich habe keine Zeit, um etwas für mich zu tun, weil ich bin ja so gehetzt.
Unglaublich, ja, das genau, du bringst es total auf den Punkt. Da ist die Bereitschaft, was zu verändern wollen, aber was es braucht, da hört es irgendwie auf. Und das ist wie mit dem Training für den Marathon auch. Das kann man nicht in 3 Monaten abspulen. Das braucht Zeit, Monate, Jahre, bis man mal auf ein gewisses Level kommt. Und die Bereitschaft, genau, die braucht es halt. Und das unterscheidet dann halt auch die Menschen, die dann damit irgendwie was für sich lernen und solche, die einfach dann immer weiter sich hetzen und dann irgendwann vom kompletten Burnout betroffen sind.
Ja, und dafür sind wir leider auch, also auch ich bin davon nicht frei, also Erschöpfungszustände, muss man schon noch so sagen, aber das war halt dann, da passt so dieses Sprichwort auch, ne? Also der Mensch ändert sich nicht, wie heißt es, es sei denn, er kann nicht mehr anders.
Entschuldigung, ups. Wenn es gar nicht mehr geht, dann erst ändert der Mensch was. Manche müssen wirklich auf dem Boden, auf allen Vieren kriechen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das meine ich jetzt auch nicht ironisch, sondern wirklich gebrochen sein, um was zu ändern. Und vielleicht kannst du ja oder können wir auch mit diesem Gespräch heute die Menschen in der Achtsamkeit nicht bringen, aber zumindest mal ins Bewusstsein zu bringen, dass es da noch was anderes gibt. Ob jetzt da jemand dann in eine Meditationsform geht oder dich kontaktieren mag oder einfach sich beim nächsten Lauf im Wald oder in der Stadt, je nachdem, wo man wohnt, bewusst wird, oh, was fühle ich denn da gerade unter meinen Füßen? Was du ja gesagt hast, ist einfache Übung schon mal. Und das ist eben auch nicht nur einmal machen, sondern, wie du schon sagst, es ist etwas, was irgendwann zu einer Angewohnheit werden kann im besten Fall. Und auch jetzt, dass du da 8 Jahre schon dran bist und jetzt von diesem Standpunkt aus erzählen kannst, zeigt ja auch, dass es nichts ist, womit man irgendwann aufhört, dass man dann der Mindful Runner ist, wenn man es halt ein paar Jahre macht, sondern es ist ja von jedem Mal, bei jedem Mal eine neue Übung, dass man sich dessen bewusst wird, was läuft hier eigentlich gerade.
Wir lernen nicht aus, wir bleiben immer, also auch ich bleibe immer Anfängerin, im Haltung des Anfängergeistes, in der Haltung von etwas Neues in jedem Bekannten zu entdecken. Und ja, also ich darf auch immer wieder Neues lernen und mit dieser Haltung einfach auch durch die Welt zu gehen. Ich glaube, die brauchen wir insgesamt, also eine offene Haltung uns allen gegenüber. Ja, und auch eine freundlichere und liebevollere Haltung. Und jetzt komme ich so ein bisschen in das Philosophieren, aber so aus deinem eigenen Erfahren heraus. Ist es auch etwas zu beobachten, dieses Wochenende war ich mit der Bahn unterwegs, vielleicht einfach nur so als Beispiel. Und ich kann beim Warten an einer S-Bahn, gibt einen Fahrstuhl nach unten und es stehen fünf Frauen und auch also Eltern mit Kinderwagen da und warten halt plus Fahrradfahren, einen Fahrstuhl zu nutzen. Und ich bin dann einfach hingegangen, ich glaube, ich muss ja eh warten, also kann auch irgendwie das gesehen und gedacht so, hab gefragt, ich kann helfen, den Kinderwagen runterzutragen. Boah, können Sie das machen? Ich so, ja klar, gar kein Problem. Also aus einer, ich sehe plötzlich Dinge, wo ich auch anders agieren kann. Aber das geschieht nicht von heute auf morgen. Es gibt Menschen natürlich, die haben so eine Haltung, aber ja, so durch ihn. Im Bahnhof, in Hamburg im Bahnhof einfach laufe und die Menschen einfach nur sich selber im Sehen, kein rechts, kein links, Hauptsache ich komme da durch und Hauptsache ich komme dahin, wo ich hin will und rechts und links gibt's nichts. Ja, dann sind wir halt auch in so einer Gesellschaft, die so egozentrisch orientiert ist, oder kann ich rechts und links schauen und gibt es da Möglichkeiten, wo ich. Und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, im Sinne von ich unterstütze, einen Koffer zu tragen, oder ich unterstütze den Kinderwagen ein paar Stufen hoch oder runter zu bringen oder zeige auch Menschen den Weg.
Und da
Was
reden
dann
dann
einfach in einer
Menschen
Gesellschaft.
drüber. Vielleicht reden da dann diese Menschen,
Ja?
die du geholfen hast, die erzählen das dann vielleicht, weil es so außergewöhnlich ist oder außergewöhnlich geworden ist. Mensch, da standen wir heute in diesem Stau, an diesem Lift, dann kam eine Frau, eine ganz nette, und hat uns da geholfen. Das sind ja so Sachen. Einfach sich mal mehr zurückzunehmen auch und eine kleine Geste, die viel bewirken kann, ein Bewusstsein dafür zu schaffen oder beim Bäcker jemanden vorzulassen oder das nächste Brötchen zu kaufen, ein Brot, was jemand vor einem kauft oder in der Supermarktschlange, wo sowieso immer alle total in Eile sind und so weiter, einfach mal den Mensch hinter sich fortzulassen, weil er nur drei Sachen hat. So. Damit fängt es ja schon an. Also ja, das sind so Kleinigkeiten, die ganz viel bewirken können. Und letztendlich ist es ja, man verliert ja nichts. Man gewinnt ja natürlich auch wieder für sich das gute Gefühl, was ja auch wieder vielleicht als Ego ausgewählt werden kann. Aber wenn man sich davon auch frei macht und einfach sagt, ich schaffe das Bewusstsein für das, was noch um mich rum ist. Also was nehme ich denn wahr? Ist ja eine Sache der Wahrnehmung. Und da kann man im Alltag total gut damit arbeiten.
Einmal, was nämlich bei mir selbst, aber auch drumherum war. Also ich dachte immer, okay, ich kann auch nur das weitergeben, was ich selber irgendwie lebe. Und das hat eine Auswirkung, was bei mir hat, das strahlt aus. Ja, gut.
Ja,
Jetzt
zum
sind wir hier von, meine Güte, ganz, ganz großen, ich finde schon richtig ins Philosophieren gekommen, aber
Alles gut.
ja, das sind die Ansätze, mit denen ich mich jetzt tatsächlich so beschäftige, im Sinne von, was ich ganz am Anfang sagte, diese innere Nachhaltigkeit, Auswirkungen auf mein, also wie gehe ich mit mir selbst, meinen Körper um, im Sinne von nachhaltiges, ne, Umgang, gesunder Umgang mit meinen Ressourcen. Und Einfluss hat dies wiederum auf meine Mitmenschen, auf den Planeten, wir können, also Gesellschaft, Planeten. Kann man so spannen, den Bogen. Und das ist ein Thema, ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant finde. Und auch da, welche Übungen gibt es, ich sag mal, so Interventionen, die dieses unterstützen. Und diese Interventionen, zum Beispiel wie Stärkenpraxis, Selbstmitgefühls, Selbstfreundlichkeitspraxis, die sind mittlerweile halt eben in meinem Programm, also zum Beispiel diesen 8-Wochen-Kurs, der auch online stattfindet, jetzt mache ich ein bisschen Werbung an der Stelle.
Aber
Mindful Running, integriert. Integriert.
darfst gleich noch mehr dazu sagen, wo man dich auch erreichen kann. Abschließend möchte ich noch ja kurz irgendwie dir auf jeden Fall für diese Offenheit danken. Also hat mich wirklich sehr berührt, auch diesen weiten Bogen zu spannen, in die Kindheit zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich denke, du hast auch offen zu sagen, ich schäme mich da gerade dafür. Das ist auch, finde ich, ein ganz großartiges Statement, weil es öffnet Türen, indem wir uns frei machen und eben nicht immer nur die Stärke raushängen lassen müssen oder wollen, sondern sagen, da fühle ich mich jetzt gerade so, ich rede trotzdem drüber. Das öffnet wirklich Türen. Also danke an dieser Stelle dafür. Und auch besonders schön, was mir noch dazu einfällt, jetzt beim Zuhören, ist zu sehen, dass du es ja offensichtlich geschafft hast, diese innere Ruhe, die du ja durch Essen lange, lange Zeit gestillt hast oder versucht hast zu stillen, dass dir das durch die Mindfulness gelungen ist, dich da selber in Ruhezustände zu bringen, ja, die eben auf eine gesunde Art und Weise dich versorgen. Und das ist einfach da schon ein Riesenerfolg, ja auch in dem Sinn. Also, ja, da bleibt mir auch nur zu sagen, da auf deinem Weg, dass du da weiter sehr viele Menschen erreichst. Vielleicht treffen wir uns auch mal irgendwo in Hamburg, da bin ich ja auch öfters mal unterwegs. Würde ich mich sehr freuen.
Super gern.
Auf ein Läufchen, auf ein Achtsamkeitsläufchen oder so. Wo kann man dich denn jetzt am
Super
besten,
gern.
danke dir. Wo kann man dich denn am besten erreichen, wenn man jetzt sagt, ah, mich interessiert, wo man Hanna finden kann, was sie noch so anbietet, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Wo geht das am besten?
Also ich sagte ja vorhin, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Das heißt The Mindful Spaces. Also ihr erreicht mich da über die Webseite, wird sicher in den Shortnotes oder so verlinkt werden, ne? themindfulspaces.com. Ihr könnt mir da auch eine E-Mail schreiben, meine Initialien, ht@themindfulspaces.com. Ihr könnt mich über Instagram erreichen, da auch einfach Hannah Tempelhagen, könnt ihr mir dort eine Nachricht schreiben, weil auf der Webseite, das ist eben halt auch die Webseite, die auch verschiedene andere, ich sag mal, Angebote, Workshops hat, die haben, die nicht auf das Laufen spezifisch sind, aber eben halt zum Beispiel verschiedene Achtsamkeitskurse, Trainings. Daher mindfulspaces.com, Instagram halt, dann nicht persönlich Nachricht schreiben, was auf der Webseite nämlich auch nicht zu sehen ist. Das ist so, dass ich halt auch Einzelcoachings anbiete, also nicht nur die Kurse. Es gibt einen 8-Wochen-Kurs, was das Mindful Running angeht. Wieder so drumherum, der auch online stattfindet. Kann man sich vielleicht einige sich so schwer vorstellen, was online soll das stattfinden? Ja, Hintergrund ist, dass es immer wieder auch Interessenten gibt, die halt nicht in Hamburg wohnen und dann eben halt auch eine gewisse Größe zusammenzubekommen. Und das ist so, um vielleicht den Kurs noch kurz zu beschreiben, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ihr das euch so vorstellen könnt, eine Gruppe kommt zusammen, die trifft sich über einen Zeitraum von gut 2 Monaten, immer einmal die Woche. Und da das immer eine achtsame Mindful Running Praxis integriert, die natürlich dann jede alleine zu Hause macht, wir kommen dann wieder zusammen. Es gibt da Erfahrungsaustausch. Was hast du in der Praxis erlebt? Wie ist es dir gelungen, die Übung unter der Woche anzuwenden? Natürlich dann eben auch die Gruppe, die dann die ähnliche Erfahrung macht. Das heißt, der Austausch, ich bin mit dem, was ich erlebe, nicht alleine. Dadurch dann individuelle das Coaching mit mir und verschiedene Übungen und auch insgesamt ist es ein Workbook von über 100 Seiten mit Achtsamkeit im Laufen, mit Dankbarkeitsübungen, also aus dem gesamten Programm mit den eigenen Stärken, das eben halt online basiert. Live online heißt es kein Selbstlernkurs, sondern es ist ein Kurs, der mit mir individuell und in Gruppe im Austausch live stattfindet. Und das ist halt etwas, was ich im Herbst jetzt auch nochmal neu starte. Ich habe den Datum nicht im Kopf, ist auf der Webseite eben halt unter Mindful Running zu finden. Ich glaube, das ist so das, ich glaube, das Interessanteste. Und wer einzeln mit mir arbeiten möchte, super gerne, einfach mir eine E-Mail dann schreiben.
Packen wir alles
Über
in.
Instagram kontaktieren.
Ja, verlinke ich alles in den Shownotes, dann kann man da nochmal in Ruhe nachlesen und mit dir in Kontakt treten. Wunderbar.
Super gern.
Runder Abschluss für dich?
Ich merke jetzt auch so, dass ich, ja, doch, also für mich super runder Abschluss. Ich bin sehr dankbar und überrascht über die Tiefe eures Gespräches. Also im Sinne von, ich habe selber nicht gedacht, dass ich über die Essstörung, also über den ersten Part so offen spreche. Das finde ich mal so auch spannend in nicht geplanten oder vorstrukturierten Podcasts, sondern einfach aus dem Moment heraus, das darf einfach entstehen. Da bin ich sehr, sehr dankbar und hoffe, dass Menschen einfach auch, wenn du jetzt zuhörst, dass du für dich etwas vielleicht mitnehmen konntest, dass du einfach einbaust in dein Leben. Das würde mich sehr freuen. Ja, für mich super runder. Und da Abschluss für ein ganz tolles Gespräch mit dir, liebe Anna.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin nämlich immer überzeugt, dass die besten Gespräche entstehen, wenn man nicht rigide einen Fragenkatalog abarbeitet, wenn man den Menschen wahrnimmt, wenn man auch überraschende Themen, mit denen man nicht gerechnet hat, entstehen lässt, wenn man merkt, da ist einfach was raus will und dafür gebe ich den Raum und das liebe ich einfach. Deswegen nochmal danke für die schönen Worte und das Gespräch.
Danke dir
Bis
und
bald
allen,
nochmal.
die zuhören.
Ja, bis bald
Ciao.
und mal in Persona.
Ja, super gerne.
Tschüss.
Danke dir. Tschüss.
Ah, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.